Ja, guten Tag miteinander. Das ist die Somm-Show. Heute mit Toni Brunner. Ich bin der Markus Somm. Wir reden über alles, über Gott und die Welt. Aber zuerst reden wir über den 1. April. Jetzt können wir das auflösen. Die Leute haben ja gemeint, es sei ein April-Scherz gewesen, als ich da mit Toni Brunner ein Interview gemacht habe. Es war sehr ernst gewesen. Ich würde Sie, Herr Brunner, jetzt vorstellen als neuer Bundesratskandidat von der SVP. Das ist jetzt also wirklich jetzt Wort. Nein, gut. In dem Fall tun wir dann mal am Schluss von der Sendung tun wir das auflösen und so weiter. Aber heute ist auch ein wichtiger Tag. Eigentlich wäre heute 6 Leute. Du bist sehr häufig auch beim 6 Leute dabei gewesen. Was sind die Erinnerungen? Was hast du vom 6 Leute so mitgenommen?
6 Leute ist für mich, also zuerst habe ich immer gemeint, Traditionen, Brauchtum. Das gäbe es vor allem auf dem Land. Da bin ich erschüttert gewesen, aber zugleich auch fasziniert, dass in der grössten Schweizer Stadt so unglaublich gelebtes Brauchtum, auch mit diesen Zünften, mit der Geschichte dahinter. Weißt, natürlich, wenn man auf einer Zunftstube war, hat man sich auch ein bisschen trainiert geschickt. Was ist eigentlich da für eine Zunft? Ich habe zum Beispiel bei der allerersten und auch bei der letzten Zunft, wo ich zu Gast war, ist die Zunft wieder. Die passt natürlich zu mir. Metzger-Zunft. Ich als Bauer, als Lieferant vom Rohstoff für Metzger. Und dann nachher die fast ein bisschen rituellen Abläufe. Und selbstverständlich macht man ja das ganze Programm mit. Das sind lange Tage geworden. Nicht nur, dass man hat müssen eine Festrede oder eine Rede haben als Ehrengast, sondern dann auch am Morgen ist schon beim Apéro losgegangen, meistens mit einer guten Musik. Dann auf der Zunftstube, ganze rituellen Abläufe. Dann raus, also raus am Umzug. Dann das ganze, ganze Bevölkerung. Und nachher zurück auf die Zunftstube. Und dann noch so ein bisschen als Höhepunkt der Auszug in die anderen Stuben und das Aubanner-Zeug. Und irgendwann nachts um 3-4 ist man glücklich ins Hotel, Zimmer zurück. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, das ist natürlich, das geht weit, das ist das bürgerliche Zürich, weit über den Tag raus. Das ist natürlich letztlich für alle Beteiligten ein gesellschaftliches Netzwerk und auch das Fundament vom reformierten, gut bürgerlichen Zürich.
Aber es ist auch wahnsinnig lustig. Also ich war ja dann eben, ich bin auch ein paar Mal gewesen, und dann bin ich Chefredakteur gewesen von der Basel-Zeitung. Und Basler bildet sich ja immer ein, sie sagen, wahnsinnig lustig. Ja. Aber ich habe wirklich gefunden, so auf der Zunft ist es viel lustiger gewesen. Die Reden sind zum Teil also hervorragend gewesen, auf eine Art, die ich auch gefunden habe, also die Engländer sind schon recht und sind schon witzig, aber also Zürcher können das auch sehr gut.
Ja, und man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man kann grausam am 6 Leuten als Ehrengast, der muss reden, ablusen. Und das spürt man dann gnadenlos.
Ja,
und ich habe mich zum Glück schon beim ersten Mal können briefen lassen durch einen Banknachbar im Nationalrat. Das war 1996. Was glaubst du, wer ist mein erster Banknachbar gewesen, der sich in der Zürcher 6 Leute Szene gut auskennt? Nein. Werner Vetterli.
Ah, super. Und
Werner Vetterli war goldig. Und er hat auch keine Aufwandgeschichte, um mich zu versorgen mit Insider. Und eigentlich habe ich immer dann anhand von dem Beispiel, wie der Werner mich versorgt hat mit Insider, immer jemanden gesucht aus dem Umfeld von dieser Zunft, der mich noch ein bisschen versorgt hat. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, am Schluss habe ich es immer recht improvisiert. Und meistens, wenn es eine andere Zunftstube war, hat man können die untätigen Toggenburger Anekdoten jedes Jahr wieder
wiederbringen. Der Zwingli hat ja auch Erfolg gehabt in Zürich, warum nicht?
Ja, Brunner, oder? Ja, aber der Zwingli, der ist dann wirklich durchmarschiert. Ja, ich bin dann wieder heim.
Du bist ja nicht bescheiden gewesen. Hast du uns nicht gerade eine neue Religion verpasst?
Ja, oder? Gut.
Wäre auch noch gut gewesen, oder?
Aber den Zwingli habe ich natürlich immer jemanden gebracht. Ja. Weil die Zürcher sind natürlich über Toggenburg sowieso fasziniert. Ja. Aber mein Held ist natürlich immer ein bisschen der Uli Brecker, der arme Mann vom Toggenburg, der ganz in meiner Nähe geboren ist. Und wenn ich natürlich seine Geschichte anschaue, dann nachher ist für mich das fast so ein bisschen näher.
Jetzt sind wir schon ein bisschen im Toggenburg. Heute ist eben auch noch ein wichtiger Tag. Terrassen gehen wieder auf. Du bist Gastwirt, du hast eine ganz gute Beiz, die ich einmal muss sagen, kann man nur empfehlen. Das Haus der Freiheit. Nicht nur der Name ist sehr gut, sondern es ist wirklich das Essen auch sehr gut. Danke. Und die Lage ist sehr schön. Ihr habt jetzt wahnsinnig gelitten. Die Corona-Politik hat vor allem Gastronomie natürlich sehr stark getroffen. Wie sind so deine Gefühle jetzt? Bringt das etwas? Bringt es nichts? Wie ist es jetzt?
Zuerst einmal bin ich einfach erschüttert gewesen, dass der Bundesrat oder unsere Politik so ein Durchgriffsrecht hat, zum Betrieb zu schliessen. Das ist für mich das Staatsverständnis oder auch, wie man gegenüber dem Staat ein Bild hat, ein persönliches, hat bei mir extrem gelitten.
Mhm.
Also das Vertrauen auch irgendwo. Ich bin auch eher erstaunt gewesen, was wir alles über unsere Gesetze für Machtbefugnisse in die Hände der Exekutive legen.
Mhm.
Obwohl ich selber im Parlament war zu dem Zeitpunkt.
Ja, du hast das noch zugestimmt wahrscheinlich.
Nein,
oder?
Ich bin sogar noch ein von denen, okay. Ganz wenigen. Es war eine Handvoll, die wahrscheinlich, weiss nicht, instinktiv einfach Nein gestimmt. Weil wenn mir etwas nicht passt und die viele müssen Nein stimmen im Parlament. Aber vier Monate, also gut vier Monate zu, seit vor der Weihnacht. Und der Bundesrat hat es also geschafft, mich wieder zu überraschen, dass man innerhalb von relativ kurzer Zeit, jetzt hat er jetzt gesagt, Terrassen auf, und hat damit ja eigentlich wollen zeigen, wir sind grosszügig, wir tun euch wieder anfangen zu arbeiten. Ehrlicherweise muss ich sagen, meine Begeisterung hält sich in engsten Grenzen. Wir machen das mit, auch um den Leuten etwas zurückzugeben, weil sie einfach jetzt eingesperrt sind und sich, ich weiss es, an viele freuen, dass sie wieder mal raus können. Und Geselligkeit und irgendwo mit jemandem, wo man gut kennt, ein Bierli oder einen Kaffee trinken. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kann sich gar nicht rechnen jetzt in der ersten Zeit, sondern wir machen das, damit wir wieder mit den Leuten ins Gespräch können, damit wir auch uns wieder austauschen können. Aber Terrasse, ich bin letzte Woche allein auf der Terrasse gestanden und haben mir überlegen, wie tun wir das einrichten, die Terrasse. Es ist Beise gegangen, minus 0 Grad, und ich musste sagen, wenn da ein freiwillig anhockt, um ein Mittagsmenü zu geniessen, dann alle Achtung. Aber wir müssen natürlich die Infrastruktur gleich parat stellen.
Sind denn heute sind aufgegangen, also wir reden jetzt am Montag, am 19. April, heute sind das erste Mal aufgegangen, sind viele Leute gekommen? Oder?
Also wir haben immer Montag, Dienstag zu. Weil man uns nicht anders kennt, tun wir am Mittwoch, am 11. Das erste Mal auf. Und das ist für uns jetzt noch ein bisschen Wundertüte, wie das läuft. Und wir haben die erste Reservationen. Also wir wissen, wir werden nicht allein sein. Und wir werden einfach das, was möglich ist, machen. Aber es ist eine rechte Wundertüte. Ich bin ein bisschen durchs Land gefahren, heute, weil ich noch zwei, drei Termine hatte und habe gesehen, alle, die Terrassen hatten, haben zwei, drei, vier Leute rein gehabt. Also auf der Terrasse. Also, man macht es für die, die auch das Bedürfnis haben, aber es wird nicht einfach.
Ja, ja, also es tut sich nicht rechnen.
Ja.
Jetzt der Kasimir Platzer hat jetzt heute gesagt bei uns, das ist der Präsident vom Gastronomie,
genau.
Von der Gastroswiss, also vom Verband.
Richtig.
Er hat gesagt, ja, das ist ein Terrassentrickli. Ist es wirklich nur ein Trickli?
Ja, es ist eigentlich ein Trickli, oder? Man tut ja so, wie wenn man jetzt wieder einen Schritt in die Normalität tun hat. Wenn ich ganz hart müsste urteilen, muss ich sagen, es ist fast ein bisschen eine Zumutung, was man da denen, die man zwangsschlossen hat, noch antut. Weil in der Gastronomie, und ich habe das selber erlebt, die Margen sind so klein, dass man eigentlich, wenn man nicht kann, voll arbeiten, also Einschränkungen hat. Und jetzt kann man zum Beispiel, auch wenn es regnet, niemand die lassen, sondern darf nur auf der Terrasse, dass sich das wirtschaftlich nicht kann lohnen. Und das nach einer Zeit, wo man gerne nicht hätte können wirtschaften. Also ist es im Prinzip für mich nicht einfach nur ein Trickli. Es ist fast ein bisschen eine Zumutung, dass man jemanden, der hingehalten worden ist, jetzt nochmal ein bisschen pisacken und strafen. Genau.
Sag mal, was ist eigentlich los? Ich meine, die Wirte sind in der Schweizer Geschichte wirklich eine wichtige Kraft gewesen, oder? Freiämtersturm, bei Margau aufgewachsen. Schwanenwirt, ganz wichtig gewesen für die demokratische Bewegung. Die haben sich immer gewehrt. Was ist los? Wieso haben sich die Gaststätten und die Hotelier nicht mehr gewählt?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch erschüttert, wie wenig die Branche politisch in Bern noch zu sagen hat. Also eigentlich gar nichts mehr.
Wahnsinnig.
Und wenn Gastroswiss zum Beispiel sogar sagt, Terrassen auftun, das ist, rechnet sich wirtschaftlich nicht, macht der Bundesrat noch das Gegenteil. Statt dass er vielleicht darauf hört und sagt, ja, unter Einhaltung von Schutzkonzept könnte man ja auch in den Innenräumen. Es sind ja auch andere Sachen. Fitness ist dann wieder zugelassen in den Innenräumen. Bin ich absolut dafür. Aber wieso geht es denn nicht vier, die ruhig essen an einem Tisch? Ja, es ist ein bisschen wie bei den Verlegern. Die sind früher in der Politik und haben direkt Einfluss genommen. Und Tester, meine Lebenspartnerin, die Geschäftsführer ist bei uns im Betrieb, ist eigentlich noch die einzige, oder kommt sonst mindestens niemand im Sinn, wo direkt mit dieser Branche noch zu tun hat. Also da sind weder Verbandsfunktionäre noch die Wirte oder Gastronomen heute in dem Rat sonst vertreten. Und so gesehen, glaube ich, müsste sich der Verband schon überlegen, wie können wir uns als Berufsstand politisch wieder ins Spiel bringen. Der Casimir Platzer, ich mag ihn gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl bekommen, er und Bundesrat, das sind zweierlei, die hören gerne nicht mehr auf ihn und machen lieber noch das Gegenteil. Und man hat eigentlich die Branche abgestraft und von mir aus gesehen auch eine Demütigung.
Geopfert auch, oder? Geopfert, für einen relativ kleinen Effekt, oder?
Absolut.
Es gibt ja eigentlich keine Studie, die zeigt, dass die Ansteckung in den Beizen ein riesen Problem gewesen wäre. Da hätten wir also die Altersheime gescheiter, besser geschützt als jetzt die Beizen.
Oder? Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube sogar, dass man einen gegenteiligen Effekt, vor allem jetzt in den letzten Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, erreicht hat. Weil die Schweizer sind eben vielfach noch Eidgenossen. Der Staat sagt zwar etwas, aber ich glaube nicht, dass sich da alle dran gehalten haben. Also wir mussten den Betrieb dicht machen und haben alle Schutzkonzepte und sogar Sachen gemacht, die uns nicht gepasst haben, mit den Masken und mit den Plexiglaswänden und. Eigentlich investiert in Schutzkonzepte. Nachher wären wir geschlossen. Und es hat doch jenste Regionen, und so blauäugig kann doch Politik nicht sein, hat es gegeben, wo sich die Leute dann einfach selber organisiert haben, und zwar fernab von den Restaurants, halt im privaten Kreis, ohne Schutzkonzepte. Und wenn man es genau anschaut, glaube ich, das, was da jetzt, weil man die Leute verdrängt hat, aus der öffentlichen Wahrnehmung und die Leute gleich nach Geselligkeit lechzen, hat man eigentlich sogar wahrscheinlich einen konträren Effekt.
Gleichzeitig muss ich jetzt gleich wieder sagen, wenn du es vergleichst jetzt mit anderen Ländern, oder? In Europa. Ist doch wieder lustig, wie die Schweiz. Obwohl ich auch finde, oder? Wir haben uns zu wenig gewehrt, oder? Aber irgendwo haben wir uns gleich noch genug gewehrt, dass der Bundesrat jetzt doch hätte müssen mehr lockern, als die anderen Länder in Europa das machen. Wie ist so ein bisschen die Stimmung? Ist es eher so, dass du sagst, ja, es ist furchtbar, wir Schweizer wehren uns nicht mehr, oder findest du eher, ja, so schlimm ist es nicht?
Ich bin ein bisschen ambivalent. Einerseits bin ich ein bisschen erschüttert, wie man das alles mitmacht in der Bevölkerung. Also das geht auch bei mir selber los, dass man irgendwo, kann ich jetzt nicht sagen, die Kraft, aber Kraft eigentlich fehlt, sich aufzulehnen, zum das Ganze zu kehren. Das ist aber in der ganzen Bevölkerung, staune ich ein bisschen, wie so ein bisschen ein Kadavergehorsam wirklich vorhanden ist und man einfach macht, was einem befohlen wird, ob es sinnvoll ist oder nicht, wird nicht gross hinterfragt. Die Massnahmen selber, wenn man es natürlich immer vergleicht mit den schlechtesten Beispielen, dann muss man immer noch sagen, ja gut, es ist noch an sich ein pragmatischer Weg, aber auch die Schweizer haben nichts anderes gemacht, als geschaut, was läuft im Ausland und in irgendeiner Form etwas Ähnliches gemacht. Man ist ja auch nicht fähig, seinen eigenen Weg zu gehen. Was die mich
Kraft
einfach.
Haben wir nicht mehr. Irgendwie, da haben wir nicht mehr, oder?
Ja.
Also Schweden hat jetzt da mehr Kraft gehabt, finde ich, oder?
Ja. Und was denn ich halt da müssen sagen, da ist jetzt wieder ein bisschen das Problem. Eben, wer hat was zu sagen in unserem Land? Also die Gastrobranche ist eigentlich geschlachtet oder geopfert worden. Aber man hat zum Beispiel, ja, ich sage jetzt, bei den Einreisen und Ausreisen und so, nicht das gemacht, wo man vielleicht hätte müssen machen. Und man hat auch vieles zugelassen, wo ja am Schluss alles zugelassen hat, was auch zum Treiber. Und das sind zum Beispiel halt, bei der Reise und bei der Einreise. Ich mag mich erinnern an die 15.000 Kosovarinnen, Kosovaren, die aber sind wählen. Das war ziemlich ein legeres Regime. Und da ist einfach in der Schweiz Restaurant zu haben, aber selber bei der Einreisebestimmung relativ locker zu sein, finde ich jetzt noch ein bisschen widersprüchlich.
Das ist politisch motiviert, oder?
Ja.
Oder ich meine, beim ÖV muss man es jetzt auch ehrlich sagen. Also im ÖV sitzt es wahnsinnig eng. Auch wenn du nachher die Maske anhast, ist wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr grösser im ÖV als in einer Beiz, wo du kannst Tisch auseinanderstellen und Plexiglas kannst reintun. Das ist sicher alles ein bisschen politisch. Aber es ist eben, was ich noch interessant finde, weißt du, es ist wie ein bisschen der Schweizer Weg. wir gehen auch in die falsche Richtung, wie alle anderen, aber unsere Institutionen sind immer noch so, dass du gleich nicht voll in die falsche Richtung kannst. Oder? Du siehst jetzt zum Beispiel auch im Bundesrat. Der Bundesrat ist eben konkordant, also hast vier Parteien und am Schluss kann sich der Bärsee nicht durchsetzen. Wäre er Angela Merkel, hätte er das jetzt können durchsetzen können. Also wir machen alles auch falsch, aber wir leben eigentlich noch ein bisschen von der Vergangenheit, die schaut, dass wir es nicht so falsch machen wie die anderen.
Ja, und man muss schon sehen, dass jetzt in einem Zeitpunkt ein Entscheid gefällt worden ist, der eigentlich in die entgegenteilige Richtung läuft, was das übrige Europa macht. Das hängt schon davon ab, dass es gleich noch Regungen und Zuckungen gegeben hat in der Bevölkerung, dass die grösste schweizerische Partei eben Druck ausgeübt hat und dass man wahrgenommen hat, dass die Bevölkerung immer mehr Unverständnis zeigt gegenüber widersprüchlichen Massnahmen und Aussagen. Und eigentlich bin ich überzeugt, wenn niemand nichts gesagt hätte, dann nachher wäre der gleiche Effekt im Ausland, auch in unserem nördlichen Nachbar. Musst du nicht schauen, was sagt die einzelnen Bevölkerungsgruppen oder Parteien, sondern dort kannst du von der Institution her, kannst du das einfach diktatorisch durchziehen. Bei uns, das ist für mich eben neu gewesen, dass wir mit dem Durchgriffsrecht so diktatorische Massnahmen kann verordnen. Das ist auch eine grosse Enttäuschung. Und ich muss sagen, das muss übrigens auch politische Konsequenzen haben, das Epidemiegesetz. Da nützt auch nicht das Covid-Gesetz, da müssen wir nicht lange drüber streiten. Das ist eigentlich aus der Not heraus geboren, unter anderem auch wegen wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen für Verbrechen vom Bund, wegen Zwangsschliessungen. Aber wenn wir das Problem will, an den Wurzeln packen, dann muss man die weitgehendsten Kompetenzen, die man der Landesregierung eingeräumt hat, muss man im Epidemiegesetz muss man schlichtweg korrigieren.
Absolut, sehe ich auch so. Aber es ist ein ähnliches Thema, wo jetzt auch irgendwo plötzlich der Widerstand gekommen ist, ist das Rahmenabkommen. Mein Rahmenabkommen hat die SVP als einzige Partei ganz lang bekämpft und gesagt, nein, wollen wir nicht. Und die sind eigentlich recht lang mehr oder weniger allein gestanden. Man hat gewusst, Gewerkschaften sind nicht so zufrieden, aber man hat immer das Gefühl gehabt, da wird es irgendeinen Kompromiss finden, damit die Gewerkschaften wieder im Boot sind. Ist aber nicht passiert. Und irgendwo in den letzten Herbst, würde ich sagen, hat plötzlich angefangen, überall der Widerstand wachsen. Und also am Freitag wird euer Bundesrat, der Guy Parmelin, nach Brüssel fahren und man erwartet eigentlich, dass er wird mitteilen, ja, wir können das Abkommen nicht abschliessen. Ist jetzt das für dich als ehemaligen SVP-Präsident, ist jetzt das ein Triumph oder ist eher eine müde Zufriedenheit oder wie würdest du das bezeichnen?
Ich glaube, der grosse Erfolg von der SVP und von diesen wenigen Rüfern außerhalb der SVP, zum Beispiel ein Markus Somm, einfach, wo in den letzten Jahren, das ist die Geschichte geht länger, das Rahmenabkommen thematisiert haben und auf die problematischen Punkte hingewiesen hat. Man darf immer beim Schnee pflügen. Der Vorderste, wo mal den gröbsten Schnee auf die Seite pflügt, nicht vernachlässigt. Das ist die strengste Arbeit. Und man macht es den anderen einfacher. Aber zuerst müssen mal alle realisieren, um was geht's. Ich glaube heute, von außen betrachtet, das historische Verdienst von der SVP und von diesen Kreisen, wo das früh thematisiert haben, ist, damit es überhaupt erst eine breite Bewegung geht. Aber jetzt kommt das Aber. Ich bin genug lange in der Politik, dass alles, was die SVP allein macht, ist nicht mehrheitsfähig und zum Scheitern verurteilt. Oder jetzt in dem Fall das Rahmenabkommen wäre, wenn der Widerstand nicht grösser geworden wäre, wäre ich heute wahrscheinlich unterzeichnet. Der grosse Fehler, also jetzt von außen betrachtet, war, dass sie von Seite der Befürworter von dem Abkommen und namentlich von der Seite der Europäischen Union die arbeitsrechtlichen flankierenden Massnahmen thematisiert haben und damit Gewerkschaften geweckt haben. Und wenn ich jetzt ein bisschen gern will, salopp sein, haben sie eigentlich Gewerkschaften beerdigt.
Ja, da würde ich sagen, aber vor allem ist natürlich jetzt aus Sicht der EU auch unverständlich gewesen. Die flankierenden Massnahmen sind natürlich auch das Ziel gewesen. Oder? Ich meine, wir wissen das auch, du weißt es auch, es sind ja süddeutsche Gewerbetreibende gewesen, vor allem. CDU-Leute, die lange immer Druck gemacht haben in Brüssel und gesagt haben, wir wollen Kopfendeckel in der Schweiz können anbieten, die blöden 8 Tage und so weiter. Der Widerstand ist ja von dort gekommen. Das Rahmenabkommen war die Antwort auf diese Anliegen. Deshalb ist kein Wunder, dass der Lohnschutz so zum Thema geworden ist.
Und darum haben ja wir auch immer gesagt, aber das war natürlich eine andere politische Einstellung gewesen. Die Personenfreizügigkeit ist ein Konstruktionsfehler, wenn man, und dann haben sie ja wieder die flankierenden Massnahmen müssen nutzen, um ihre Arbeitnehmerrecht oder die Löhne und so weiter zu schützen. Und es ist aber ja inkonsequent. Also es tut sich eigentlich wie ausschliessen. Also wir sind immer die gewesen, die gesagt haben, wenn ihr Personenfreizügigkeit wollt, liebe Gewerkschaften. Aber was ist passiert? Immer gegen den Widerstand von der SVP sind Gewerkschaften von diesen Befürwortern, die die bilateralen Eis wollen und die unselig Verknüpfung gemacht haben, sind Gewerkschaften gekauft worden. Und das sind der Preis sind die flankierenden Massnahmen gewesen. Ja, okay, und jetzt sind die eigenen Leute, also die Leute, die jetzt wieder die Fahnen hochheben für das Rahmenabkommen, das sind sehr oft jetzt so freisinnige Fialas und sonstige CVP-Altbundesrätinnen, das sind genau die Leute, die das bastelt haben, wo sie jetzt eigentlich selber drüber störchelt, dass es kein Rahmenabkommen wird geben.
Absolut.
Und dann hat es für mich noch ein Phänomen gegeben, das ist für mich historisch gesehen etwas, wo mir das Herz aufgehen lässt. Es hat neue Bewegungen gegeben, völlig losgelöst von der SVP. Wie heisst es? Kompass Europa.
Kompass Europa mit, und Autonomie Suisse, oder?
Genau, mit zum Beispiel hat der Heini Fischer, Verwaltungsratspräsident von der Hilti, der Herr Ganter und ein Unternehmer, Leute, die eigentlich mit uns sonst keine grossen Berührungspunkte haben und überhaupt nicht der SVP zuzuordnen sind, haben da das Rahmenabkommen entdeckt, dass der Souveränitätsverlust und die DNA, die das Abkommen mit sich bringt, dermassen eine Fehlkonstruktion ist, dass der Widerstand viel grösser geworden ist und ich eigentlich sogar der Ansicht bin, die SVP muss sich ein bisschen zurücknehmen. Der Widerstand ist so schön und breit geworden, dass ich glaube, auch wenn sie es jetzt durchdrücken, wir können inhaltlich in einer Volksabstimmung, wenn das breit müsste diskutiert werden, weil es unter irgendwelchen Zugeständnissen im Parlament noch eine Mehrheit gäbe, sind wir gerüstet, dass wir das mit Argumenten vor der Schweizer Bevölkerung kann er vertreten und beerdigen.
Sag mal, du hast etwas Wichtiges gesagt. Oder? Du hast gesagt, eben noch, neben der SVP sind noch andere Kräfte entstanden und das hat jetzt wie eine Mehrheit gegeben.
Ja.
Das ist ja eigentlich das Thema von der SVP sowieso, oder? Seit 30 Jahren. Oder? Dass ihr immer mit etwa 30% sind ihr aber immer eine starke Minderheit, aber ihr seid eine Minderheit. Ja. Und viele Leute haben immer gesagt, auf der bürgerlichen Seite, auch ich, ja, Gupferdeckel, mal schauen doch, dass er wieder eine bürgerliche Mehrheit anbringt. Und selbstverständlich sind die anderen nicht schuld, aber ihr seid auch schuld. Warum hat das nicht häufiger geklappt? Weil ich meine, ich sage es jetzt ehrlich, oder? Ich meine, die meisten Positionen sind ja vernünftig, die ihr gebracht habt. Und es sind bürgerliche Positionen, die eigentlich sollten mehrheitsfähig sein in der Schweiz. Gupferdeckel, was ist falsch gelaufen?
Es ist schon mit 1992 zu tun. Der Schock, wo die EWR-Befürworter, und da ist halt die ganze Wirtschaftsspitze von der Schweiz, die ganze politische Elite in Bern und die ganze Medien, Verlagshäuser, sind alle ein bisschen auf dem falschen Fuß verwischt worden. Und es hat, ab dem Zeitpunkt ist ja der Aufstieg von der SVP auch in den Kantonen. Hans Ulmer, der früher noch Präsident war, hat mir einmal gesagt, es hat eigentlich wie ein stilles Abkommen gegeben zwischen CVP und SVP. In diesen Kantonen, meistens katholische Innerschweiz, Ostschweiz, Kantonen, wo es CVP gibt, hat es die SVP gerne gegeben. Und die SVP ist dafür mehr im Mittelland, in den reformierten Kantonen vertreten gewesen. Und dann ist die Europafrage gekommen, wo ja sogar der Carlo Schmid als Innerrödler, als CVP-Präsident, hat müssen anstehen und den EWR vertreten, gegen seinen Willen. Haben ja alle gemerkt, die FDP ist mit fliegenden Fahnen voraus. Und dort ist eigentlich so ein bisschen der Aufstieg von der SVP von viertgrößter zur grössten Partei vonstatten gegangen. Aber zugleich natürlich auch, das ist ein Phänomen, wo über all die Jahre mit jedem Prozent, wo wir mehr gewonnen haben, eine Verbitterung und Abneigung und eine Bekämpfungskultur bei unseren natürlichen Verbündeten hervorgerufen.
Und da sind die nicht auch die Schuld gewesen, weißt du? Weichsinnige und Linken in Nette.
Natürlich.
Also, du kennst ja die Diskussion.
Natürlich sind wir in Nahkampf. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass irgendwann die Verbitterung, die da rum war, hätte können überwunden werden. Aber ich habe es ja selber gesehen, auch im Bundesbern. Mhm. Immer wieder ist die Europapolitik zum Prüfstein geworden und immer wieder sind wir allein gewesen und haben eigentlich in den allermeisten Fällen keine Mehrheiten mehr können finden nach dem Mehr-Wer-Nein. Aber immer fast die Hälfte der Bevölkerung auf unserer Seite und sehr oft sogar dann auch bei den harten politischen Auseinandersetzungen, da spreche ich jetzt Migrations- und Zuwanderungspolitik an, wo natürlich dann zum Teil im Widerspruch war zu dem, was die etablierten Parteien wollen. Da ist dann so ein bisschen das war die Massenzuwanderungsinitiative, namentlich, wo dann natürlich immer wieder für so den Disput gesorgt hat. Ich gebe gern zu, man hätte müssen fähig sein, die Fragen mehr voneinander zu trennen. Mhm. Aber ich habe natürlich gemerkt, da sind dann auch existenzielle Fragen für die anderen zwei bürgerlichen, heute würde ich sagen, Mitteparteien, FDP und CVP, hochgekommen, nämlich zum Beispiel die Wahl von Christoph Blocher, die Abwahl von einer bestehenden CVP-Bundesrätin. Wir können jetzt dann wieder irgendwann ins gleiche Fahrwasser, wenn es darum geht, wie legitimiert der Freisinn, so wenn er sich momentan entwickelt, längerfristig einen zweiten Bundesrat sitzt. Und es ist ja immer nachher ein bisschen ein Kampf um Wähleranteil. Und eigentlich müsste man fernab von diesen kleinlichen Fragen. Und ich bin eigentlich noch stolz gewesen. Die letzte während der Corona-Zeit ein bisschen aufgeräumt bei mir daheim und habe ein wirtschaftspolitisches Papier gefunden, wo ich noch zusammen mit FDP und CVP, mit den Fraktions- und Parteichefs unterzeichnet habe. Hätten wir das alles durchgezogen, wäre ein wunderbares Fundament für eine Revitalisierung und für eine Entschlankung von der Schweizer Bürokratie. Ein bisschen Zurückdrängung vom Staat und ein Ausbau von der Freiheit. Aber momentan läuft alles.
Aber es ist eigentlich komisch, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Erstens glaube ich eben, dass, was du vorher gesagt hast, dass jetzt so viel ein grösserer Widerstand ist gegen das Rahmenabkommen. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Ja. Das sollte ja eigentlich auch die Zusammenarbeit zwischen den bürgerlichen Parteien erleichtern.
Ja.
Weil irgendwo der Freisinn ist jetzt auch gespalten, was das Rahmenabkommen betrifft. Die Mitte-Partei eigentlich auch, oder? Und Gerhard Pfister ist nicht Fan, das wissen richtig. Wir. Eigentlich sollte es ja viel einfacher sein. Und dann kann man noch etwas Zweites, ganz Wichtiges natürlich sagen, auf das können wir nachher noch sprechen. Der Christoph Blocher ist nicht mehr in der Politik so aktiv wie auch schon.
Ja.
Und natürlich, da wissen wir beide sehr gut, Christoph Blocher war so eine überragende Figur in den letzten 30 Jahren. An dem haben sich viele halt zäh ausgebissen. Ja. Und es war wahnsinnig schwierig gewesen, irgendwo auch dem zuzugehen, du hast recht gehabt. Das ist ja, glaube ich, fast schwierig. Also, ich finde, gerade die Leute, die du jetzt angesprochen hast, es ist fast persönlich geworden. Man hätte nicht dem Christoph Blocher können sagen, du hast recht gehabt. Ich glaube, wenn der Christoph Blocher nicht recht gehabt hätte, dann wäre es ihnen viel leichter gefallen, zu sagen, komm, Christoph Blocher, wir machen wieder alles schön und so. Genau. Dann wäre es gut gewesen. Die Leute können dir immer verzeihen, wenn du falsch gelegen bist. Aber wenn du recht gehabt hast, das können sie dir nie verzeihen.
Genau. Ich sehe es gleich. Ich glaube sogar, mit den Kreisen, die jetzt das Rahmenabkommen ablehnen, und das geht jetzt wirklich weit in alle Parteien hin, ist eigentlich eine vernünftige Grundlage gelegt, dass man sich bewusst ist, die Schweiz ist ein Sonderfall. Das hätte man ja lange auch nicht dürfen sagen. Mhm. Die Souveränität, wie wir sie leben, ist das höchst gut. Und dass wir keine fremden Richter und keine Automatismen aus der Europäischen Union wollen, das hat sich auch etabliert, sonst könnten wir Mitglied werden und das ist ja gar kein Thema mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn man nämlich die anderen grossen Fragen, die politisch von relevant sind, die für uns zukommen, also jetzt natürlich wieder die ganze Finanzierung, also Geschichte von der Verschuldung, die ganze Frage Finanzplatz, die ganze Frage von der Sozialversicherungen, von der künftigen Sicherung, von der AHV, wenn man sich da zusammenreisst, dann ist eigentlich für mich klar, müsste das eine bürgerliche Allianz geben von denen, wo der Staat immer noch wollen, möglichst schlank behalten und wo die Freiheiten und auch so ein bisschen die Errungenschaften von der Schweiz im Mass wollen sichern, aber das ist immer ein Gehen und ein Nehmen.
Das schaffen wir nicht? Oder was ist dein Eindruck?
Das, glaube ich, könnten wir eben schaffen. Das wäre eigentlich eine Grundlage, wo man könnte sagen, wenn man jetzt den Mut hätte, das Rahmenabkommen zu beerdigen, dann sind wir alle uns bewusst, wir müssen uns innenpolitisch auf Vordermann bringen, wenn wir wollen als souveräner Staat bestehen. Dann haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu lösen. Und ich muss auch sagen, es hat vielleicht mit der Frage von Christoph Blocher zu tun, ein bisschen Entspannung, üben wie drüben, auch in der Animositäten und in der, ich glaube, da müsste man vielleicht sogar sich überlegen, wie kann man da ein bisschen wieder darauf hinschaffen. Also der Hans Ullmann, mein Vorvorgänger als SVP-Präsident, ist sogar jeweils noch mit allen Parteipräsidenten wandern. Man darf so Sachen manchmal, ich sage jetzt nicht, man muss wandern, aber dass man außerhalb auch vom politischen Betrieb in Bern mit gewissen Leuten einen Kontakt pflegt, dass man sich auch menschlich kann vertrauen kann, ist für mich eigentlich immer das Fundament, dass man nachher auch politisch weiterkommt.
Gut, dann gibt es jetzt die Leute, die sagen, ja, das stimmt, das ist alles schön. Toni Brunner ist sicher ein guter Typ und so weiter. Aber eben, der Chiesa sagt, FDP-Bundesräte müssen um ihre Wiederwahl zittern, wenn sie da die Corona-Politik weitermachen. Christoph Blocher sagt, das ist diktatorisch, wie der Bundesrat herrscht. Und dann kommen ja, du weißt, wie es läuft, dann kommen alle Medien und sagen, ja, gesehen, der SVP, also die Medien haben natürlich seit 20 Jahren nichts anderes gemacht, als immer zu sagen, der SVP ist der Störsender. Was sagen ihr jetzt zu denen? Aber es ist wahr, oder? Also wenn die robusteren Bemerkungen kommen in der Schweizer Politik, kommen sie entweder von der SP oder von der SVP. Und die FDP und die EVP und die Mitte, ich kann mich nicht daran gewöhnen, tut mir leid, findet dann immer wieder, eben mit euch kann man nicht zusammenarbeiten, ihr könnt die ganze Zeit uns einfach schlecht einstellen.
Ja, aber wie die jüngsten Vorwürfe, sie sind eben alle nicht falsch. Es ist vielleicht ein bisschen die Frage, wie man es sagt, aber ich finde halt inhaltlich, habe ich jetzt nichts Falsches gehört.
Nein, ich auch nicht. Aber
was war in den letzten Monaten? Das ist eigentlich eine Diktatur. Nur hat es niemand so gesagt. Wenn es einer sagt, dann ist es wahrscheinlich einer von der SVP und das war der Christoph Blocher, der sein Maul genommen hat und dann wird er attackiert. Die FDP-Bundesräte sollen sich jetzt mal ein bisschen am Riemen reisen. Ja, ich bin natürlich auch davon ausgegangen, wir hätten ja jetzt zwei SVP und zwei FDP-Bundesräte, wo vier Stimmen von sieben gab. Und wieso ist es nicht möglich, dass es da nicht eine Allianz gibt, wo zum Beispiel in der Corona-Politik einen Stempel aufdrücken würde? Jetzt, die, eben, das sind für mich immer ein bisschen Mimösli, wo das, aber ich weiss schon, da gibt es eine Geschichte dahinter und das wird so also jedes Mal wie empfunden. Aber ich finde halt, wir müssen auch nicht so tun, wie wenn es das nicht möchte, leiden. Wenn ich in Deutschland die Schlagabtäusche anschaue, da wird ja persönlich, auf der persönlichen Ebene noch viel aggressiver und die hocken ja zum Teil im gleichen Kabinett. Jetzt sind sie dann wieder Gegner. SPD und CDU und CSU und so hocken jetzt zusammen in der Regierung.
Gut, aber es ist halt mehr ein Theater, oder? Die Schweizer sind natürlich dort schon ein bisschen anders, oder? Wir,
es ist unsere Mentalität.
Wir sind schon herzlicher und wir sind natürlich schon sehr harmoniebedürftig, oder? Letztlich.
Das stimmt.
In diesen huren verschiedenen Tälern, du kennst das besser als ich. Irgendwo sind wir alle zwar füreinander eigen, aber irgendwie, wir haben nicht so gern, wenn man zu offen streitet.
Ist richtig.
Aber gleichzeitig glaube ich auch, weißt, es ist natürlich immer auch ein bisschen im Vorwand, das ist logisch. Aber das Problem, finde ich, ist, sowohl die Mitte wie auch die FDP hat starke linksbürgerliche Kreise. Und die wissen ganz genau ihr Leben. Sie sind eigentlich eine Minderheit in diesen Parteien. Aber sie als Minderheit haben jetzt einen überdurchschnittlichen Einfluss, solange dass die SVP für die anderen nicht bündnisfähig ist. Das ist für sie, für die Linksbürgerlichen, ist das super. Da können sie immer mit der SP paktieren und sagen, wir sind ja eigentlich bürgerlich, aber eigentlich sind sie ja Sozialdemokraten. Aber sie müssen das natürlich schon bewirtschaften. Und ich glaube, wenn man euch einen Vorwurf machen kann, wir sagen, ihr geht schon zu häufig in die Fallen rein. Zu häufig machen ihr eigentlich das, was die Linksbürgerlichen wahnsinnig gerne. Oder jetzt auch beim Rahmenabkommen, ist eigentlich meiner Meinung nach sau gut jetzt gewesen, dass die SVP jetzt gar nicht mehr viel gesagt hat. Lönnt doch den Gantner reden, lönnt den Bertschi reden, lönnt die Gewerkschaften reden, das ist super gewesen. Nichts ist passiert und die Linksbürgerlichen, du merkst ja, sie sind verzweifelt. Und wenn die SVP jetzt ein paar Mal reingehauen hätte, hätten die wieder können die SVP, ja, zu isolieren. Ja. Und Gewerkschaften hätten dann auch das Gefühl, ja, mit diesen Grüsel können wir ja nicht zusammen arbeiten und so weiter.
Ja, sie sind da völlig plötzlich in der Defensive gewesen. Das stimmt. Wahrscheinlich hat es auch etwas zu tun mit Cleverness und wie man die Zukunft muss bestritten. Hankerum bin ich immer der gewesen, der gesagt hat, also wenn man nicht mehr kann offen aussprechen, was man denkt oder wie man sich fühlt und auch wenn es mal einem ein bisschen wehtut. Aber es hat damit zu tun, die Schweizer sind harmoniebedürftig. Das geht sogar so weit, dass man uns dort mal demütigt hat mit der Abwahl von Christoph Blocher und eine Bundesrätin gewählt hat, wo wir nicht mehr wollen. Und ich dann nachher als Präsident gespürt habe, wir sind gerne fähig für die Opposition, weil unsere eigene Basis und auch unsere Mandatsträger wollen in der Regierung vertreten sein. Selbst die eigenen Leute, also gibt es für uns gar keine Option. Die Pandemiezeit wäre wieder eine herrliche Zeit gewesen. Und ich muss sagen, was haben wir in so einer Regierung bei so Diktatoren verloren? Aber ich weiss, unsere Leute hätten es nicht gern, wenn wir am Rand wären. Und es wäre natürlich für das Land selber auch nicht gut, weil es würde uns nicht weiterbringen.
Also auf Deutsch gesagt, und du weißt das genauso gut wie ich, ohne Ueli Maurer wäre die Politik in eine völlig andere Richtung gegangen. Wäre viel schlimmer gewesen. Ueli Maurer war der einzige, der letzte Mohikaner, der das aufgehalten hat. Und du hast vorher die Abwahl von Christoph Blocher beschrieben, oder? Das ist ja, ich habe ja eigentlich das nie, ich habe mich eigentlich nie können mit dem versöhnen. Letztlich habe ich immer gefunden, Christoph Blocher, du hättest sollen schauen, dass du nicht abgewählt wirst. Die anderen sind gemein, aber das hast du gewusst. Sie sind gemein. Ja. Und wie siehst du das eigentlich? Was ist da die Schuld gewesen? Wer ist da die Schuld gewesen?
Ja, nicht nur die anderen. Wir selber auch. Aber es ist da, hat es Vorgänge gegeben und ich habe die Haut nahe miterlebt. Ich meine, ich bin ein kleiner Bergbauer aus dem Toggenburg, aber ich habe auch die Staatsanwaltschaft, ausserordentlich Staatsanwalt erlebt, wo auch ich dann noch auf dem Buckel hatte, wegen sogenannten Amtsgeheimnisverletzungen und so. Und das ist alles in einer Zeit nicht passiert. Also die Vorgeschichte war die gewesen, wenn ich es zusammenfassen müsste, warum der Christoph Blocher abgewählt worden ist. Etwa nach zwei Jahren, nachdem er im Bundesrat drin war, habe ich gespürt, das war jetzt das Todesurteil gewesen, wo er mir gesagt hat, Toni, jetzt habe ich dann mein Departement im Griff. Schon zu einer Zeit war, wo er 17-19% vom Budget im EJPD eingespart hat, aber hat mir zur Kenntnis nehmen, die anderen gehen es gerade wieder aus. Jetzt fange ich mich an, kümmern um die anderen. Das ist sein Todesurteil.
Das ist klar.
Er hat es gemacht. Und das sind dann solche Bundesräte gewesen, wie der Herr Leuenberger, der Herr Guspe. Und der Leuenberger hat ja müssen ja die Geschichte Eircom da von Irland zurücknehmen, wo auch eine Verlochungsaktion von Milliarden gewesen wäre, weil der Christoph Blocher das verhindert hat, weil man schon mal ins Fettnäpfli in Italien mit der Swisscom gewandert ist. Der Herr Guspe hat mal Vorlagen müssen zurücknehmen, wo der Christoph Blocher mitbricht. Ich weiss ja, dass der Christoph Blocher nächtelang selber Dossier gewälzt hat, der ist einmal um 3 aufgestanden. Und ich habe gesagt, du bist nicht pickt. Und er hat gesagt, das ist notwendig. Ich komme die Ware immer so spät über. Und die weinen, sie kommen mir überfahren. Und hat immer noch mitgebracht. Wie kein anderer Bundesrat hat er seine Arbeit ernst genommen. Und dann ist er nicht stark geworden. Und dann hat es einen Vorgang gegeben. Das ist für mich in der Schweizer Geschichte fast einmalig. Dort bin ich eben näher dabei zu gewesen. Und dort ist dann wieder der außerordentliche Staatsanwalt ins Spiel gekommen. Da ist dann im Zuge von einer Untersuchung über die Strafverfolgungsbehörden der Schweiz hat es plötzlich eine Subkommission gegeben, einen Bericht, die Umstände des Rücktrittes vom Bundesanwalt Rohschacher und die Rolle des Bundesrates. Und dort hat man ja wollen, in einem eigentlichen Putsch Christoph Blocher noch vor der Wahlen 2007, das war im September, alles gut getimt, aus dem Amt jagen als Justizminister, wo an Komplott soll beteiligen gewesen. Sie hat sich ja nachher dann alles in Schall und Rauch, das ist der Fall Hollenweger auch noch gewesen, alles hat sich ja da in Schall und Rauch aufgelöst. Aber es ist ein erbitterter Krieg gewesen. Man hat den schon wollen aus dem Amt haben, bevor die Wiederwahl gekommen ist. Und wir haben da auch nicht auf Versöhnung gemacht, sondern wir haben den Kampf angenommen. Und das war natürlich sehr provokativ gewesen. SVP wählen, Christoph Blocher.
Das ist stärker. Er hat nachher die Wahlen gewonnen. Aber dann würde ich sagen, nachher haben wir alles falsch gemacht.
Und nachher haben wir nicht zur Versöhnung beiträgt, sondern wir haben die Wahlen so klar gewonnen, dass für uns klar war, wir haben keine Vakanz und die können uns nicht...
Aber das war schon unglaublich naiv gewesen, letztlich. Also ich habe es ja dort auch so gesehen. Aber eigentlich war es naiv gewesen. Es war eigentlich klar gewesen, hey, jetzt haben wir so einen Triumph, jetzt kommt die Rache.
Es war vor allem jetzt naiv gewesen, weil die Rache schon lange gelaufen ist und wir haben sie nicht so gemerkt und nicht wahrgenommen. Ich habe unglaubliche Geschichten, die mir zugetragen worden sind, wie nicht Wochen vor der Bundesratswahl, sondern Monate vorher, minutiös der Plan, wie man den Christoph Blocher könnte aushebeln könnte, entstanden ist. Und da sind die anderen Parteien involviert gewesen, also namentlich Mitte, links. Und wir sind effektiv, wir sind drittrampelt, das ist unser eigenes Verschulden. Aber der Christoph Blocher war da eben auch bereit gewesen. Und wir haben den Fatalismus eigentlich auch. Oder ich habe den nicht verhindert, dass wir gewusst haben, das kann Wiederwahl kosten. Und die anderen haben ja dann gesagt, ja, wir dürfen ja nicht euch keinen Zweiten geben, sondern wir sagen einfach, wer das ist. Mit was sie dann nicht gerechnet haben. Und da hat dann eine Verhärtung gegeben von der ganzen politischen Front für Jahre. Ist natürlich gewesen, dass wir dann Kraft gefunden haben, uns zu trennen von dem faulen Ei, das uns ins Nest gelegt.
Wenn du jetzt mal Bilanz hörst, über die letzten 30 Jahre, eben, wo stark vom Christoph Blocher geprägt worden sind. Du selber bist 1995 als damals jüngster Nationalrat gewählt worden. Ich kann mich gut erinnern, als du vorher erzählt im Fernsehen, hat der Christoph Blocher auch irgendwie erfahren, dass du jetzt gewählt worden bist. Ich glaube, er hat dich wahrscheinlich noch nicht gut gekannt und so. Und hat wirklich, ich kann es so sagen, eine scheisse Freude gehabt. Das ist ja typisch, oder? Weil ein junger Bauer hat da natürlich hohe Freude gehabt. Also die ganze politische Karriere, die du gemacht hast, war immer mit dem Christoph Blocher. Jetzt, was würdest du sagen, was ist jetzt die Bilanz von dem? Ich meine, Christoph Blocher lebt noch und es geht ihm gut. Aber wir können jetzt nicht da irgendwie darüber reden, als wäre er nicht mehr da. Aber grundsätzlich, wie würdest du die Bilanz ziehen?
Ich bin natürlich eines von der ersten, sage ich jetzt einmal, Produkt, das eingespült worden ist als Sportvolk von dieser EWR-Abstimmung, wo die SVP neue Marktfelder europapolitisch eben dann auch in Kanton, St. Gallen ist auch so ein, wir haben 1992 die SVP gegründet, ich war Gründungsmitglied gewesen, bin dann zufällig, weil ein älterer Arzt ab der Liste ist auf die Liste gekommen.
Wie viel ist der Wähleranteil jetzt im Kanton St. Gallen?
In St. Gallen, bei 34%.
Wahnsinn, also von 0 auf 35%.
Ja. Und dort mal haben wir 1995 8,4% gemacht und auf 12 Listenplatz hat es für einen gelangt. Und da war dann zufällig ich gewesen, weil ich schon ein grösseres Netzwerk hatte. Von der Gründung her und als Vizepräsident von der St. Gallischen Landjugend, immerhin auch 900 Mitglieder über den ganzen Kanton verteilt, bin dann gewählt worden und muss ganz ehrlich sagen, der Christoph Bloch ist auch immer von Anfang an auf Augenhöhe. Ich habe ja ihn auch nur kennt aus den Medien. Und ich bin schon 92 Traktate verteilen an den Veranstaltungen. Ich weiss heute noch nicht, was mich innerlich antreibt, aber ich habe hier gespürt, jetzt geht es unsere Zukunft. Wenn ich natürlich schaue, Christoph Blocher hat die Politik, und das bin ich auch gross dankbar, dass ich diese Epoche miterleben durfte. Er hat die Politik in der Schweiz bestimmt und die anderen vor sich hertrieben in einem ungeahnten Ausmaß. Ich meine, wir müssen sehen, man kann schon sagen, die SVP hat immer ein bisschen verloren und keine Mehrheiten und Allianzen können. Man muss vielleicht gleich schauen, wo steht die Schweiz heute im Vergleich zum übrigen Europa. Und das hat einen Namen, das ist der Christoph Blocher. In dem er den Widerstand angeführt hat für einen möglichst eigenständigen Weg, weit weg oder unabhängig von der Europäischen Union. Und das ist natürlich etwas, wo man in 100 Jahren, wird man in den Geschichtsbüchern nur noch ein Politiker in dieser Epoche finden, wo es noch verdient hat, dass er erwähnt wird. Und das ist der Christoph Blocher.
Was ist ihm misslungen oder was ist die grösste Niederlage von Christoph Blocher?
Gut, der unsäglich oder unglaublich grosse Einfluss, den er natürlich hatte, hat Widerstand geweckt. Und es ist sich immer zu überlegen im Nachhinein, wo hätte man im richtigen Moment noch können grössere Allianzen für noch höheres schmieden. Ist aber ein bisschen schwierig zu sagen, ob es überhaupt möglich gewesen wäre. Weil er ist natürlich am Schluss auch dank dem Erfolg, den er hatte, auch zu einem natürlichen Feindbild geworden für den politischen Gegner aus jedem Lager. Und ich weiss gar nicht, ob es möglich gewesen wäre. Es hätte so Phasen gegeben, wo er zum Beispiel im Bundesrat war, hat eigentlich Freunde und Feind attestieren und trotzdem hat man ihn weggeputzt, dass er auch von seinem Führungsstil übrigens, auch von seiner inhaltlichen Politik, hat er absolut in eine Landesregierung gepasst und er hat die Rolle gut wahrgenommen. Es sind da einfach im Umfeld ein paar Geschichten gelaufen, wo dann eigentlich von mir aus gesehen sind sie in der Bagatelle gewesen, aber er hat seine Funktion, hat er als Mitglied von der Landesregierung gut erfüllt. Und es ist eine ewige Frage, auch heute noch, wenn ich mit ihm zusammen bin, wo ich eigentlich die Antwort noch nicht drauf habe. Ich behaupte persönlich, er hätte dem Land mehr gebracht. Und ich bin eigentlich erschüttert und traurig, dass wir das nicht angebracht haben, wenn er noch 12 Jahre in dem Bundesrat gewesen wäre.
Oder nie gegangen wäre im Bundesrat. Das ist eben auch, ich finde es beides, oder? Entweder hätte er nie sollen sich nominieren lassen für den Bundesrat und zum Beispiel dort den Vortritt der Ueli Maurer geben. Aber Ueli Maurer hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, er wäre wahrscheinlich nicht gewählt worden. Es müsse der Blocher sein, es der Freisinn hätte den Blocher ganz, wollen, ja. wollen entmachten natürlich
mit der Wahl. Genau.
Ja. Oder dann, genau wie du auch sagst, hätte er 12 Jahre bleiben müssen. Aber dort glaube ich, dort, und ich würde schon sagen, einer der grossen Fehler war einer der gewesen, und das hat natürlich mit seinem Supertalent zu tun. Die Partei, die du jetzt vorher geschildert hast, die eben im St. Gallen von 0 auf 35 geht, ich meine, da ist dein Verdienst auch gross.
Ja,
aber letztlich ist die ganze Wandlung von dieser Partei von 11% auf eine Partei von 30% ist Christoph Blocher.
Absolut.
Und als er in den Bundesrat gekommen ist, hätte er müssen sich zurückziehen von der Partei. Das hat natürlich vor allem Gusperin wollen. Das haben die Freisinnigen unbedingt wollen, weil das ist ja eigentlich ihren Deal gewesen. Sie haben gemeint, wir wählen den Bundesrat und dann kann er nicht mehr die Partei führen. Und dann haben wir die SVP mal ein bisschen mehr im Griff, oder? Ja. Kannst du sagen, das ist zynisch.
Ja.
Andererseits haben sie auch ein bisschen recht gehabt, weil in der Schweiz ist es ein bisschen so. Wenn du in den Bundesrat gehst, musst du ein bisschen dein Parteikleid hinten anstellen.
Ja, ja, gut, aber muss ich natürlich sagen, niemand macht das.
Ja.
Sonst hätten wir nicht die Klüngelwirtschaft in der Besetzung von der Staatsposten, ja, die alle gemacht das. Haben.
Ja.
Und die CVP, auch ja, sehr stimmt, ausgeprägt, wenn man, also ja, die Mitte.
Ja.
Was der Christoph Blocher, und jetzt kommt eben ein grosser Unterschied zu allen anderen. Natürlich würde man erwarten, jetzt ist er drin, jetzt wird er dem alles unterordnen.
Mhm.
Und das ist eben nicht der Christoph Blocher.
Das stimmt, aber nicht gerade alles, aber vielleicht ein bisschen mehr hätte
er. Und er hat für mich, auch in der Personalpolitik übrigens, so, übrigens wie alle SVP-Bundesräte, viel zu viel Rücksicht genommen. Die anderen Parteien, namentlich die Linke und Mitte, machen es dann völlig gnadenlos, wenn es um Besetzung geht.
Schamlos.
Schamlos. Also, man hat es ja jetzt wieder gesehen. Der Christoph Blocher hat halt in letzter Konsequenz, gut, man kann jetzt sagen, wieso hätte er im Bundesrat die, aber er hat nicht den unbändigen Willen gehabt, alles müssen zu machen, damit er auch sicher drin bleibt.
Ja,
weil er hat doch im Bundesrat ihn gerne in dem Sinn überrascht. Vielleicht hätte er, das war eben die Hoffnung, dass er sich dort domizilieren lässt. Also, ich. Und er hat ja eigentlich aber sich selber treu geblieben und hat sein Ding weitergezogen. Und das ist nicht gut angekommen. Das kann man sagen, hört sich das für einen Bundesrat? Er hat sich also immer im Rahmen von dem bewegt, wo muss möglich sein. Und dass die anderen die Grösse nicht haben, und das ist eher eben ein bisschen eine Systemfrage, wo ich mich schon gefragt habe, wieso wählt man in der Regel nur die Durchschnittlichen, die Eingemitteten?
Und bei den Bürgerlichen hat man das früher natürlich schon nicht gemacht. Oder früher sind das schon, ich meine, bei der CVP und bei der FDP, auch bei der SVP, die Berner SVP-Bundesräte, das sind schon Büffel gewesen. Das sind die starken Leute gewesen in eurer Kantonalpartei Bern. Oder früher, finde ich, haben die Bürgerlichen eigentlich bei den Bundesräten schon
noch starke Persönlichkeit. Bei der SP ein bisschen ausgelesen, dass dann ein bisschen
bürgerlicher sind. Bei der SP hat man immer die Schwächeren gehabt.
Und hat dann mal den Rotostich ausgepackt und so.
Aber der war ja eigentlich ein Unfall gewesen. Den haben sie ja gar nicht wollen. Das ist schon nur wegen der Lilian Juchten.
Ja, genau.
Aber ich möchte vielleicht noch zum Schluss etwas ganz anderes besprechen. Das Toggenburg. Weil das liegt mir am Herzen, weil ich auch, Teil von meiner Familie kommt aus dem Toggenburg. Ich finde Toggenburg wahnsinnig speziell. Auch als Historiker finde ich es sehr speziell. Es sind wirklich, meiner Meinung nach, die armen Siechen. Die haben immer, gerade wenn es vergleicht mit den Appenzeller oder so, Die Toggenburger wollten immer frei sein. Die wollten immer einen eigenen Kanton sein. Die wollten sich immer von dem blöden Fürstabtei St. Gallen lösen und haben es nie geschafft und sind eigentlich auch immer ein bisschen betrogen worden von den anderen Eidgenossen. Prägt dich das? Ist das das Gefühl von Teil Toggenburger?
Ja, es geht ja weiter bis heute.
Ja, immer, ja, ich komme immer drunter.
Wenn ich ein bisschen muss einfach beobachten, wenn ich schaue, wie Toggenburger immer ein bisschen in einem eher kärglichen Gebiet sich, zuerst mal sind sie mit sich selber beschäftigt gewesen und haben ganz einen eigenen Geist und Willen. Und trotzdem ist genau das, man ist ständig ein bisschen Untertanengebiet gewesen oder Spielball oder am Schluss halt auch Opfer, wenn man es anschauen will. Oder wenn man heute Ueli Bräker, der arme Mann von Toggenburg, liest, 1735 bis zur Französischen Revolution 1798, wo er gestorben ist, wie da einfach fremde Feldherren gekommen sind, die jungen Toggenburger einsammeln. Und wir noch haben müssen für den Friedrich des Grossen, der uns überhaupt nicht interessiert hat, noch kämpfen in Berlin oben. Und der Ueli Bräker, das ist für mich eben auch ein bisschen sinnbildlich. Wir haben viel zu viel instrumentalisieren lassen von allen Seiten und haben die Kraft nie gehabt, weil wir halt auch mengenmässig jetzt nicht ein wahnsinniges Gebiet gewesen sind und wo sich auch nicht so um die Verbündeten gekümmert hat. Das ist vielleicht noch ganz ein wichtiger Hinweis. Eher ein bisschen eigenbrödlerisch unterwegs war, dass wir dann nachher der Ueli Bräker in Wildhaus oben gehabt, wo ins Tal schaut, nachdem er über Prag heim ist, desertiert und sein Tal sieht und Tränen überkommt und sagt, ja. Oh Herr Jemine, welch eine Freiheit, nie werde ich dich wieder je verlassen, mein Toggenburg.
Ja, das ist,
man kann alles machen, aber das Toggenburg, das ist eine Herzensangelegenheit.
Was ist der Toggenburger? Du noch mal schreiben, was zeichnet der Toggenburger aus?
Man würde von außen betrachtet wahrscheinlich sagen, ein Sturkopf, ein bisschen ein eigenbrödlerischer, nicht ein einfach zugänglicher.
Redet er gern?
Er redet nicht gern.
Also du bist nicht so typisch in dem Fall.
Nein, ich rede nur da.
Nein, du redest gern. du kannst auch gut reden.
Aber der Toggenburger ist unglaublich. Er hat einen hohen Arbeitsethos. Ja. Und er arbeitet viel.
Ein Katholik?
Das ist eben noch interessant. Als Toggenburg heute ist eben nicht einfach reformiert oder katholisch, sondern Wildhaus ist eher reformiert, als St. Jan eher katholisch, Unterwasser auch, Stein auch, Nestlau ist eher reformiert, immer Kappel ist eher reformiert, Wattwil ist eher reformiert, Liechtenstein ist eher katholisch. Ich habe jedes Dorf. Und früher hat man können den Wähleranteil von der CVP oder von der FDP über den Konfessionsteil legen. Und
nehmen eigentlich gelungen. Auch. Also wenn einer Brunner heisst, weiss man, der ist reformiert oder gibt es Brunner auch katholisch?
Nein, die sind vor allem reformiert, ja.
Schon
und wir haben auch Geschlechter hervorgebracht aus dem Toggenburg, wo man uns nie zutrauen. Mhm. Zum Beispiel sind doch wir im Toggenburg, es war immer eine Randerscheinung, eigentlich bis heute, hat Sozialisten nie gegeben und gleich gibt es Toggenburger mit dem Geschlecht Rot.
Das ist ja meine Familie.
Das weiss
aber,
ich doch.
Aber sagen wir mal schnell, die Appenzeller würde mich noch wundern. Ich meine, Appenzell ist jetzt auch touristisch sehr gut, oder? Die haben Leute,
die wandern. Die verkaufen sich zum Beispiel viel besser als
Toggenburg. Wieso könnt ihr das nicht? Eure Gegend ist genau gleich schön.
Die ist nicht nur genau gleich schön.
Schöner natürlich.
Unsere ist schöner, aber wir haben es nie geschafft, das stimmt.
Aber wieso?
Also, ja, ich würde jetzt mal so sagen, wenn Toggenburg eher ein Projekt von der Erschliessung vom Sentis mit einer Zahnradbahn durchgezogen hätte und der Sentis von Wildhaus erschlossen wäre, dann wäre das ein Toggenburger Berg. Heute ist es einfach ein Appenzellerberg. Obwohl, wenn du aussteigst aus der Seilbahnkabine, stehst du auf Toggenburger Boden. Nur weiss es niemand. Das Toggenburg ist halt bescheiden. Der Toggenburger, weitere Eigenschaft, die ich vorher nicht gesagt habe, ist bescheiden. Er ist auch eher zurückhaltend und eher kritisch gegenüber dem, was rundum abläuft. Wir sind auch nicht dabei gewesen als Toggenburger. Ich weiss, dass ich bin noch Präsident vom historischen Stoss, Schlacht bei Stoss und Schlacht bei Vögel in Säck, von dem Gedenkschiessen, wo ein paar hundert Appenzeller, ein paar tausend Habsburger geschlagen haben. Und auch dort sind Toggenburger nicht dabei gewesen, aber weil die Innerrödler und die Aussenrödler dich nicht können einigen auf den Präsidenten, haben sie einen Toggenbogen genommen. aber wir haben uns halt nicht so darum gekümmert, dass wir vielleicht strategisch hätten müssen, Pakt eingehen, da haben wir gerne wollen. Ja. Und haben darum immer wieder auf den Deckel bekommen und sind verletzlich geworden, ja, weil wir natürlich im richtigen Zeitpunkt nicht gewappnet sind. Und auch keine Zeit gehabt für die Scharmützel, weil eigentlich sind wir ständig beschäftigt mit dem Überleben und dem Schaffen. Mhm. Und ich meine, es langt ja eigentlich, wenn Stockenburg hat ja kein Eidgenoss, ich stehe zu dieser Aussage, wo so viel Einfluss aufs Weltgeschehen hatte, wie unser Huldrych Zwingli.
Ja, das ist wahnsinnig, das stimmt.
Wenn man schaut, was das, wie Amerika, noch über den Calvin in Genf, wie da der Zwingli über Zürich und von dort natürlich auch raus. Immerhin hat er sich auch in Weimar getroffen mit einem anderen Reformator, der aber eigentlich gar nicht so bedeutend war. Er ist aber auch der Zwingli, ist drum, die Deutschen. Sie wissen schon, dass es einen Zwingli gibt. Mhm. Aber er wird eben auch noch unter Wert geschlagen. Er ist eigentlich der von der Reformation.
Aber er ist auch nicht ein typischer Toggenburger, oder? Er hat hure gut können reden. Und viel, oder? Und zweitens war er auch nicht sehr bescheiden gewesen.
Nein, und leider, muss ich ihm auch vorwerfen, nicht konsequent. Nach Marignano hätte er müssen wissen, dass man sich nicht gerade Grinder einschlägt. Und nicht mehr auf die Schlachtfelder sollte, weil in der DNA von einem Eidgenoss ist. Aber Zwingli hat das.
Das ist schon interessant. Ich finde, jetzt auch in der Toggenburger DNA ja einfach Pech gehabt, oder? Die Reformation ist eben auch noch am falschen Augenblick gekommen, oder? Nachher war Toggenburg beides gewesen, oder? Konfessionell.
Wir waren gestylt
gewesen. Das Erste. Und das Zweite war natürlich, gewesen, eure Schutzmächte waren ja Schweiz. Und Zürich, und die sind nachher die ganze Zeit...
Und die haben sich gegenseitig bekriegt und Stockenburg ist wieder zwischen die geraten.
Wie ist es jetzt eigentlich? Wer macht euch jetzt das Leben schwer?
Also die Zürcher haben dann irgendwann... Also ich meine, Stockenburg ist verantwortlich für die Reformation. Also wenn ich jetzt Zwingli an Stockenburg von Zürich. Und Zürich hat natürlich dann sich insofern ein bisschen später dann gerecht, in dem sie, aber das zu Recht, in die Stockenburger Häuser. Die vielen Toggenburger Bauernhäuser, wo die Weberei und die Spinnerei eben eine Textilwirtschaft ein höchstes Ansehen und Einkommen gehabt. Für die armen Bauern ist das eine Ergänzung gewesen. Wir sind ja so gerne ins Zürich-Oberland Fabriken anzünden, wo sie dann dort angefangen haben, Webereien bauen und Spinnereien. Der Toggenburger hat also eigentlich immer ein bisschen geschaut, Und ich meine, schon der Rueli Bräcker, der hat eigentlich schön beschrieben, und so würde ich eben den Toggenburger auch heute noch beschreiben. Er war schon ein Geschaffiger gewesen und hat da alle Baumwollhändel abgeschlossen, die er konnte. Aber wenn er dann am Markt in Liechtenstein war, hat er manchmal die Zeit auch vergessen. Und weil er gewusst hat, dass seine Frau nicht kann lesen, hat er dann ins Tagebuch geschrieben, er kann nicht verstehen, dass sie so böse mit ihm, nur weil er jetzt 2 Nächte und 3 Tage in Liechtenstein alles Geld durchläuft. Also Toggenburger ist eben zum Teil auch ein bisschen ambivalent. Er ist nicht. Ja. Aber ja. Heute würde ich sagen, der Toggenburger, der hat den Zürcher etwas, oder Zürcher hat etwas zurückbekommen, indem sie heute in diesen alten Bauernhäuschen ihren Zweitwohnsitz genommen haben. Ich habe mehr Zürcher Nachbauern als Einheimische. Jedem alten Bauernhaus hat es noch.
Okay, jetzt in Zürcher.
Und jetzt können aber langsam die nächsten Generationen, also nicht mehr die, die es erworben haben, sondern die nächsten, und die stoßen zum Teil wieder ab oder sie bleiben. Und warum machen die Zürcher das? Weil sie natürlich wissen, wo es schön ist. Oder wie lange hat man einfach müssen ins Engadin oder man müssen ins Tessin oder auf Mallorca dabei? Man kann eine Stunde oder 40 Minuten fahren und ist in einer anderen Welt.
Ja.
Und was tut in einer Corona-Welt den Leuten wieder ein bisschen den Horizont öffnen? Was gibt es eigentlich Schöneres als ein sonniges Plätzchen, wo man keine Nachbarn hat? Das ist ja Lebensqualität. Mhm. Und das gibt es im Toggenburg. Und man sagt, wir haben es verschlafen, wir haben nicht vorwärts gemacht mit Bauen und so. Das heisst gut. Also, wir sind gerüstet für die Zukunft. Absolut. Man wird das Toggenburg schon noch entdecken, nur sage ich es niemandem.
Ja, und man kann ja zuerst mal ins Hotel gehen. Das Haus der Freiheit,
ja,
kann man auch sehr gut übernachten,
würde muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ist wirklich zu empfehlen. Und die Leute gehören dann zu den Pionieren. Und nachher kaufen sie dann noch ein Ferienhaus, aber zuerst tun sie im Haus der Freiheit übernachten. Jetzt die allerletzte Frage, wo ich den April-Scherz gemacht habe, dass du eben zurückkommst in die Politik, muss dir ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viele Reaktionen bekommen. Also, du hast einen riesen Fan gemeint. Aus dem Grund auch für deine Fans muss ich jetzt fragen, wann gehst du zurück in die Politik?
Das ist jetzt der Toggenburger.
Ja.
Ich habe gesagt, nein.
Ja.
Und ich habe den Schnitt gemacht.
Ja.
In aller Konsequenz. Er ist mir nicht ganz geraten, weil jeder kennt mich aus der Politik und darum besteht ein grosser Teil von meinem Leben noch aus Politisieren. Aber nicht, weil ich anfange, sondern weil die Leute zu mir kommen und wollen politisieren. Oder will ich einmal zwischen ihnen schwach werden und wieder politisieren
mit so wie jetzt.
Markus Somm. Nein, die Geschichte ist erledigt.
Ja.
Aber ich tue noch gern aus der Ferne ein bisschen mitverfolgen. Und ich habe noch eine Aufgabe, eine offizielle. Ich bin noch in der Findungskommission, falls es das jemals wieder bräuchte, für den nächsten SVP-Bundesrat.
Ah, gut.
Und dort kann man nur Einsitz haben, wenn man selber keine Ambitionen hat.
Genau, und das wissen wir jetzt von dir. Das ist jetzt verbürgt. Also gut, in dem Sinn, Toni Wunder, danke vielmals für den Besuch. Danke für das Gespräch. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Ah, Wiederhören. Wiedersehen oder Wiederhören, das darf ich eben nicht sagen mit Wiederhören. Das ist ein absolut Birrenweg, sagt meine Frau. Also, ciao zusammen.